Herzlich willkommen zum Menschen im Porträt. Die Biografie von Kommerzialrat Robert Rogner liest sich wie eine klassische Hollywood-Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Vom armen Jungen aus Kärnten zum gefeierten Bauunternehmer in Europa. Ich freue mich sehr auf ein außergewöhnliches Gespräch mit Herrn Kommerzialrat Robert Rogner. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Jede Erfolgsgeschichte, jede Lebensgeschichte hat einen Anfang. Was waren so die Anfänge von Ihnen in der Kindheit, wie kann man sich das vorstellen, damals, so bevor Sie quasi Unternehmer geworden sind?
Ja, es ist so, dass die Zeit war Kriegszeit. Ja. Ich bin in Kriegszeit geboren, also 41. Der Vater war an der Front in Slowenien und hat gegen Partisanen gekämpft. Hat kein Wort Slowenisch können, aber er hat sich mit den Partisanen geeinigt. Ihr tut's mir nichts und ich tue euch nichts. Und wenn Kontrolle kommt, dann schieß mal. Und so ist er durch die ganze Kriegszeit eigentlich durchgekommen, ohne dass er einen Schaden gehabt hat. Also er war sehr clever und hat Partisanenbekämpfung gemacht und hat die Größen der deutschen Wehrmacht auf den Triglav geführt, also auf den höchsten Berg von Slowenien. Und das waren seine Aufgaben und Partisanenbekämpfung. Und dann, in der Zeit bin ich geboren. Die Geburt war angeblich sehr schwierig. Also wir haben in einem kleinen Bauernhaus zwei Zimmer gehabt. Und der Vater ist wohl nach Hause gekommen. Und wie die Mutter in Wehen gekommen ist, hat er müssen die Hebamme suchen. Nur hat er so eine Freude gehabt, dass das passiert. Er war so betrunken, dass er die Hebamme nicht gefunden hat. Jetzt hat die Mutter, die Großmutter, hat mit meiner Mutter mich herausgebracht. Und das war, wie ich es später erfahren habe, eine sehr schwere Geburt, weil ich einen großen Kopf gehabt habe. Also es war nicht einfach. Also, aber die Großmutter mit der Mutter zusammen, das war in der Zeit damals auch nichts Außergewöhnliches, aber so bin ich zur Welt gekommen.
Und die Kindheit, würde ich sagen, quasi Kriegszeit, dann die Kindheit, die ersten Jahre, bevor dann quasi die ersten beruflichen Gedanken da waren, wie kann man sich die Kindheit des Robert Rogner
Kindheit war eigentlich auf ziemlich ärmstem Niveau. Wir waren die Ärmsten in der Gemeinde oder im Ort. Es war für uns eine Zeit, wo es sehr schwer war. Am schwersten war es immer für mich in der Kindheit, einkaufen zu gehen, zu einem Laden, wo man halt Salz und Pfeffer und was man gebraucht hat, Öl. Und das war in Augsdorf, Urabel hat der geheißen, das ist der Kaufmann. Und da hat es immer ein Büchel gegeben, wo er aufgeschrieben hat, wenn man kein Geld gehabt hat. Und das Büchel hat ein gewisses Niveau haben können. Und das Härteste für mich war immer, wenn ich dorthin gekommen bin, ich habe gesagt, ja, ich will einen Zucker und Öl und ein Salz. Und er hat gesagt, heute gibt's nichts mehr. Und da musste ich mit leeren Händen wieder nach Hause kommen. Und da habe ich mir geschworen, das werde ich ändern, schon als Kind. Ja. Und so schnell wie möglich. Ja. Und dann halt Schule, in Felden Schule, Edel. Damals war Felden so wie Côte d'Azur. Ne? Und da habe ich auch nicht reingepasst, weil ich keine vernünftigen Kleider gehabt habe. Ne? Also, die Mutter hat halt das zusammengeflickt immer. Und mit verschiedenen Wollfarben. Also, ich war ziemlich bunt unterwegs. Und also, Benetton hätte Freude gehabt mit mir. Also, leider bin ich zu früh für Benetton gewesen. Aber es hat natürlich für mich Nachteile gehabt, weil ich gehänselt wurde von den edlen Vilhafeldner Schüler, die ja in diese Edelklasse Volksschule damals gegangen sind. Und ich bin ohne Schuhe und bloßfüßig drin gesessen. Und das hat man nicht gern gesehen. Man wollte mich von der Schule wegbringen, das haben sie auch nicht angebracht. Und dann gelernt habe ich spielend, das habe ich alles Hause gehabt, das haben sie nicht verhindern können. Die Lehrer, obwohl die Lehrer mich auch weghaben wollten, weil ich war Fremdkörper da rein. Und dann bin ich in die Hauptschule gekommen und dort war das erste Erlebnis, was auch prägend war für mich. Das war so, dass die ganze Klasse hat vor Schulende einen Ausflug gemacht auf den Pyramidenkogel. Den hat es damals schon gegeben. Das war nur so ein Holzturm, jetzt ist auch aus Holz, aber ganz anders. Und ich habe die Mutter halt gebeten, dass sie mir das Geld gibt, dass sie da mitfahren kann. Die da gerne mit auf den Pyramidenkogel. Und ich sage, du hast die 5 Schilling oder was. Und da bin ich halt mitgefahren. Und dann, die Kinder sind dann aus, auf den Turm auf. Und dort war ein Buffet auch, da haben sie Sachen gekauft. Ich habe kein Geld gehabt, nichts. Ich bin im Wald gegangen und habe Beeren gegessen, also Schwarzbeeren und Wimbeeren. Und leider habe ich versäumt, der Bus ist dann weggefahren und ich war allein oben am Pyramidenkogel. Also eine furchtbare Situation für mich, weil ich war nicht gewusst, wo ich bin. Also mit dem Bus war ich das erste Mal unterwegs im Auto.
Wie alt damals?
Ja, 10 Jahre. Und ja, wie ich komme jetzt heim, habe ich gedacht, na, Orientierungssinn habe ich schon immer einen guten gehabt, ich muss Richtung Westen gehen. Also vom Berg runter wird es noch keine Straßen geben in die Richtung, sondern die Straßen ist nach Reifnitz gegangen und ich bin gleich über den Wald gegangen. Ich dachte, da muss irgendwo Augsdorf, Schiefling zuerst und dann Augsdorf kommen und dann gehe ich mich schon aus. Bin halt losmarschiert. Und ja, irgendwann am Abend bin ich angekommen. Die Mutter hat gesagt, wo kommst denn du daher? Und ich habe gesagt, ja, die haben mich vergessen. Und dann bin ich gleich ins Bett und habe eingeschlafen. Dann sind schon in der Nacht, ist Schöne Marie gekommen und Feuerwehr. Die hat ein Bruder gedacht. Also die Lehrer waren 2 Lehrer dabei. Der eine hat, weiß ich heute noch, Dr. Soos und der zweite Dr. Kaspar. Die 2 haben auf die 30 Kinder aufgepasst, aber wir haben es vergessen. Natürlich haben die ja mal das Problem gehabt. Ne? Also. Und da ist die Polizei gekommen und es war sie mitten in der Nacht und hat die Mutter aufgeklärt, dass ich verloren gegangen bin. Ne? Sie hat gesagt, nein, der liegt hier oben. Der schläft da oben. Und da waren sie alle natürlich befreit. Aber die Lehrer haben natürlich ein Problem gehabt. Ja? Und das war damals haben die noch andere Gewalten gehabt. Also da hat man schon ein Ohrfeigen gekriegt oder sonst was. Ne? Das war gang und gäbe. Ne? Ja, jedenfalls bin ich nächsten Tag in die Schule gegangen, nach Völden, Hauptschule. Sind die 2 Lehrer schon auf mich zugekommen, weil die haben natürlich einen ordentlichen Anpfiff gekriegt, dass sie nicht in der Lage sind, 2 auf so viele Kinder. Der Direktor war ganz wild. Ne? Und dann habe ich gesagt, du gehst nichts in die Schule, du gehst auf ins Geschichtekabinett. Das war so ein kleines Zimmerle, wo die Geräte für Geschichte drinnen waren. Da ist ein Lehrer auf der Seite gestanden und einer auf der Seite. Und da haben wir auf mich reingeschlagen. Dann bin ich umgefallen, hat mich der andere aufgehoben, hat mir wieder ins Gesicht geschlagen, bis zum anderen, hin und her, wie ein Tennisball, haben sie mich geschlagen. Und dann bin ich liegen geblieben, dann bin ich nicht mehr aufgestanden. Und dann haben sie gesagt, na, du darfst jetzt nicht in die Klasse gehen, du musst sofort nach Hause gehen. Haben sie mir aufgerichtet, geht nach Hause, du darfst nicht in die Klasse gehen. Und bin ich heimgegangen und die Mutter hat gesagt, was ist denn mit dir los? Und ich war früher blöd. Ja, hab ich gesagt, das ist passiert in der Schule. Ja. Weil die Lehrer mich halt vergessen haben, haben sie einen Mordsanpfiff gekriegt und ja, und dann nächsten Tag, am Abend kommt der Vater heim, er war ein sehr kräftiger Mann, Maurer, Polier, und hat mich gesehen, ja. Hat gesagt, was war da? Hat gesagt, das und das war. Hat gesagt, ja, okay, gehst in die Schule. Und er ist nicht arbeiten gegangen, sondern ist in die Schule gegangen. Ne. Und das war schon für die Kinder. Er ist in die Schule, in die Klasse, in die erste Klasse, wo ich war. Und da war gerade der Dr. Kasa drinnen. Und zu denen ist er gleich hingegangen und gleich bei du. Da hat gesagt, hast du meinen Buben geschlagen? Da hat gesagt, ja, weil. Da hat gesagt, jetzt schlage ich dich. Hat ihm ein Kind gegeben, der ist K.O. gegangen. Und die Kinder natürlich. Die war das mega schon. Aber für mich natürlich ein Problem, sondergleichen. Das ist ja hängen geblieben, das Ganze. Und dann, ja, wo ist der Zweite da? Und die Kinder schon vorgerannt und gezeigt, wo der Soß unterrichtet. In der höheren Schule schon drinnen. Der eine, die ganze Klasse hinter ihm noch. Und bist du der Dr. Soß? Ja, hast du meinen Buben geschlagen? Ja, komm, jetzt schlage ich dich. Buben. Ist auch umgefallen, war K.O. Und dann ist aber schon die schöne Marie gekommen, weil der Direktor hatte schon, dann wollte er den Direktor anschlagen. Ne? Aber da ist die schöne Marie gekommen schon und hat ihm abgefährt. Ne? Und dann ist er eingesperrt worden, im Gemeindekotel hat das geheißen, in Rosek, 14 Tage, Gefängnis. Und ich habe natürlich Probleme gehabt, ohne Ende. Ne?
Klar, Wahnsinn.
Ich habe gesagt, nein, nicht ausschmeißen haben sie mich nicht kennen und haben sie mich sitzen bleiben lassen und gesagt, ist eh nichts. Also.
Obwohl Noten so gut waren,
sitzen ja, bleiben lassen. Ja, haben sie schon was zusammengeraten und gesagt, mit dem will man nichts mehr zu tun haben. Und da war wieder Professor, der hat Erbarmen gehabt mit mir. Dusch hat er geheißen. Professor Dusch, das ist ein Mathematiker. Und der hat mich eigentlich durch die Hauptschule durchgebracht, aber wir müssen vorher austreten, weil der Vater ein Unglück gehabt hat, auch wieder ohne Versicherung im Winter, arbeitslos. Und da ist er, war er in einer Schottergrube bei einem Bauer drinnen und da ist die Wand zusammengefallen mit der Viehmauerfällen. Und der war verschüttet und dann haben sie ihn rausgezogen. Und da hat er 13 Knochenbrüche gehabt. Also, der hat nur geschrien. Also,
Wahnsinn.
Ja, und dann haben wir geschaut, ja, ein Sauerfall von Latterwagen und den holprigen Weg haben sie geführt, einmal ins Dorf rein. Und dann ist die Rettung gekommen. Da hat ihn noch vielleicht geführt ins Krankenhaus. Und ja, also, hat keiner gerechnet, dass er überhaupt überlebt. Ne? In vielen Krankenhaus haben sie ihn gleich in die Kapellen, wo die Leute sterben, eingelegt. Und ich habe aber keine Ruhe gehabt, habe ich gesagt, so, gehe nicht in die Schule nächsten Tag und bin dann mit dem Radl, wie ein Vorradl gehabt, ein altes, von Eich nach Villach gefahren. Also, ich muss den Vater sehen. Die Mutter hat mir ein kleines Flaschen Rum mitgegeben. Warum hat er gern gehabt? Rum. So, wenn du ihn siehst, dann gib ihm das, das wird er brauchen. Und ich fiel ein Krankenhaus, ja, Kinder verboten, verschwind, also du kommst überhaupt nicht rein. Und dann bin ich irgendwann zaun, also gestiegen, und durch Zufall gehe ich dort bei der Kapelle vorbei, die gibt es heute noch drinnen, und schaue eine sich im Regen drinnen. Zwei Kerzen und auf seinem Brettergestell oben liegt er. Aber er lebt. Ich habe gesehen, dass er vibriert vor lauter Schmerzen. Und das Gesicht hat vibriert. Und dann sind zwei Schwestern gekommen, die mit den weißen, großen, was weiß ich, Hüte da, ne? Die sind rein und dann schaut, ob er noch lebt. Na, er lebt noch. Dann ist wieder gegangen und bin ich rein. Ne? Und dann habe ich den rumgegeben und so langsam zum Trinken. Und das hat ihm eigentlich wieder einen Lebensgeist gegeben. Und dann haben sie gesagt, ja, der lebt ja noch, jetzt müssen wir ihn durch. Aber damals, da war ein Zimmer ohne Versicherung, ohne Rollen, dass er jetzt irgendwo auf einer Brettergestell liegen wäre. Und die Tage sind vergangen. Er ist nicht gestorben. Aber die Knochen sind schon zusammengewachsen. Die Hände, die Füße in andere Richtungen. Dann haben sie nur einmal brechen müssen, die ihn wenigstens so weit bringen, dass er gerade gehen kann.
Wahnsinn. Das heißt, sehr, sehr schwere Kindheit, sehr, sehr fordernde Zeiten. Dann die Lehrzeit.
Ja, dann war ich sowieso aus. Also da, mit Schulgehen war vorbei. Ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr in die Schule, ich muss arbeiten gehen. Bin arbeiten gegangen. Zur Firma Kofler in Felden, Maurerlehrling angefangen. Und bin von der Schule aus getreten, ganz einfach. Also, die waren eh froh, dass ich nicht weiter würden. Was weiß ich, die Benetton-Schule macht. So, die haben ja immer zu Freude gehabt. Nämlich im Negativen, dass sie jemanden gehabt haben, den sie auslachen konnten. Ja, und dann die Lehrzeit war auch extrem schwierig, weil der Vater war Maurerpolier und der hat ja bei der Firma gearbeitet. Bei der vorhergehenden, die ist dann übergeben worden an die Firma, wo ich dann beim Kofler war. Und ja, Maurer gelernt und der Vater hat seine Mitarbeiter ziemlich streng gehalten. Also wir müssen leisten und leisten. Und dann haben sie gesagt, so, jetzt wollen wir das auf dir ein bisschen abladen, was der bei uns verlangt hat. Kannst du auch, spürst daran, was wir aushalten haben müssen. Ja, und dann war die Lehrzeit zu Ende. Also Berufsschule war in Villach. Und dort ein paar Jahre habe ich alles angesagt. Ich habe versucht, weiterzukommen, einfach. Ich muss unten anfangen. Und nur weiter. Ja, nicht stehen bleiben, nur weiter. Und dann die Lehrzeit zu Ende. Die sollen zur Gesellenprüfung antreten. Und in der Zeit, was es jetzt noch gibt, haben wir müssen als Lehrlinge ein Werkstattwochenbuch führen und jeden Tag, jede Woche eine Zeichnung machen, was wir gelernt haben und wie das geht und hin und her. Und die Bücher waren auch ausgezeichnet. Ja. Aber ich habe sie müssen unterschreiben lassen vom Chef, ja, weil sonst hätte ich nicht zur Lehre antreten dürfen. Und dann bin ich zum Bauleiter Kreiner gegangen, also der Vorgesetzte von mir. Ich habe gesagt, ich brauche jetzt Unterschriften auf meine Werkstattwochenbücher, weil ich habe nächste Woche Gesellenprüfung. Was? Hat er gesagt, Gesellenprüfung, du gehst nicht hin. Ja. Du bist eine Schande für die Firma. Schau, du hast nicht einmal was zum Anziehen. Die wollten mich, ich war schon damals sehr kreativ und ein guter Arbeiter halten. Die wollten mich ohne Lehrabschluss billig weiterhaben. Da habe ich gedacht, na, aber ich brauche die Unterschriften. Dann am Tag vorher habe ich gesagt, so, das werde ich jetzt selber machen. Und habe die Bücher selber unterschrieben. Kofler. Und zur Prüfung gegangen, Klagenfurt, da waren, was weiß ich, 400 Lehrlinge, das war ein begehrter Beruf beim Aufbauten. Lehrlinge. Und bei der Prüfung war ich wieder der Beste. Habe eine Urkunde gekriegt. Von alle, also der Einzige, aber, der das gekriegt hat. Ich habe einen offenen Kamin gemauert. Und ich habe mir das so geschaut, ich habe keinen Plan gehabt, nichts. Einen schönen offenen Kamin. Ja. Und die Kommission hat mir gestanden, ja, den müssen wir auszeichnen. Und dann meine Urkunde mitgeben. Am nächsten Tag bin ich arbeiten gegangen, aber nichts mit der Mauer gelaufen, sondern mit meinem Anzug, den ich an einzigen, den ich gehabt habe, halt, weil ich schon auf der Flucht war, auszuwandern. Ich habe schon alles vorbereitet gehabt in der Zeit, wie gesagt, aber ohne Prüfung kann man nicht auswandern, ne? Weil die verlangen alle eine Prüfung. Ne? Und die Idee war eigentlich Kanada. In Kanada nach Toronto, habe ich schon eine Firma gehabt.
Ja.
Ja. Ich hätte den Stronach fast getroffen, vielleicht. Das ist ja nur ein paar Jahre älter gewesen. Denke ich oft dann. Ja, schon mit allen, also mit Visum, mit allen schon fix fertig vorgeworden, also waren weh rum. Ne? Die Mutter hat halt daheim gewandt und hat gesagt, na, dann sehe ich die überhaupt nicht mehr. Und kannst nicht in der Nähe wo. vielleicht in Deutschland, dann habe ich Deutschland probiert, ja, und dann habe ich bei einer Firma in Deutschland in München auch eine Stelle gekriegt, und auch mit allen, aber alle haben verlangt den Abschluss. Der Abschluss war für die wichtig. Ja. Und den habe ich geschafft, da gibt es da die Urkunde.
Und damit begann dann die Gastarbeiterzeit, kann man sagen, oder?
Ja.
Wobei die auch sehr stürmisch begonnen hat, ich habe gelesen, Sie waren dann schwer krank.
Ja, schwer krank, das auch. Also die Firma Sager und Werner hat sie geheißen in München. Und in Ramersdorf haben sie so ein Lager gehabt für die ganzen Arbeiter halt. Aus allen Ländern sind die Leute nach Deutschland geströmt, um dort zu arbeiten und die halt auch zu machen. Und das war kurz vor Ostern, also One-Way-Ticket, Felden, München. Und ich den Rucksack, ein paar Kleider und das Werkzeug, sonst nichts. Ja. Kein Geld, nichts. Und dann in das Lager eine und dann war gleich Ostern und da waren, sind alle abgehauen im Lager. Ich bin allein drin gelegen und habe eine Lungenentzündung gekriegt. Und der Lagerführer kommt, die hat nichts zum Essen gehabt, nichts. Die haben mich allein liegen lassen drinnen und gelebt habe ich nur, dass ich noch aufgestanden bin und das war so eine Waschstraße, wo alle sich gewaschen haben und Wasser getrunken haben. Das hat mich am Leben gehalten. Aber auf Ostern war es so, dass die Mutter einen Rennling geschickt hat. Den habe ich gekriegt. Mit dem habe ich mich dann gerettet. Ja. Und oh. Dann ist es weitergegangen, relativ schnell, weil die Leute, die die Bauleitungen gemacht haben, haben gesehen, dass bei mir ist was Besonderes und haben mich auch gefördert. Ne? Einer hat mir gesagt, ich muss unbedingt weiter studieren ein bisschen und hat den Abendkurse hat er immer gesagt, heute kommst, kannst du dich hinten hinsetzen, was ich gelernt habe, was ich noch nicht kennen habe, mit Statik und so. So. Ja, und hat nichts gedauert, weil ich halt schon Vorarbeiter, dann Polier, dann Bauleiter und habe schon eigene Baustellen gehabt.
Was hat eigentlich Sie am Bauen so fasziniert?
Weil man dort das meiste Geld verdient hat.
Okay.
Also ohne studiert zu haben, also mit den Händen. Der Maurer hat am meisten verdient.
Okay.
Also, und dann ist es ja noch Leistung gegangen. Wie viel du machst, wie viel Quadratmeter hast du ausdrucken können.
Also schon sehr leistungsorientiert immer gewesen von Anfang immer, an.
Ja. Und dann war natürlich nicht einfach als ein junger Ausländer in dem Fall. Ne? Ich habe alle Genehmigungen gebraucht, so wie unsere Asylanten, auch in Deutschland. Arbeitsgenehmigung, alles. Und, aber es war nicht leicht, sich durchzusetzen. Ich war damals vielleicht 18, 19 Jahre. Ne? Und wegen so einer Mauerbande durchzusetzen, nicht einfach. Es geht nur, wenn man selber alles kann, sonst geht es nicht. Ja. Und das Erste war gleich einmal, dass der Kranführer, den Kranführer habe ich gesagt, du kommst morgen nicht um 7, sondern um 6 kommst. Weil von 6 bis 7, wenn wir schon das ganze Zeug herrichten, die Ziegel sind schon am größten, der Mörtel auch, der Maschinist kommt da, sodass wenn die um 7 arbeiten anfangen, können sie arbeiten anfangen. Und nicht erst warten, bis sie einen Ziegel kriegen oder was. Das hat sich überhaupt nicht gepasst. Der hat mir gesagt, du scheiß Österreicher, du kannst mich am Arsch lecken, ich komme nicht. Oft wird er mir das nicht sagen. Und ich habe viel mit Griechen, Italiener, Fremdarbeiter gearbeitet. Wir waren ja Fremde draußen. Und die sind auch zu mir gestanden. Wir waren wie Pech und Schwefel. Und wir haben auch Leistungen gebracht, die die Deutschen nicht zusammengebracht haben. Es hat ja dann nur Baustellen gegeben, die ein Problem gehabt haben, haben sie uns hingeschickt, das zu lösen, wenn sie weit hinten waren oder was. Und einer, nur ein Beispiel, der Kranführer, das war so ein typisches Beispiel, der hat gesagt, leck mich her. Ich so, werde ich nicht machen. Und hab, nachdem alle weg waren, und die Griechen und Türken und Italiener, habe ich Kran fahren gelernt. Ja. So, ist ja nicht so schwer. Ne? Also, nach ein paar Tagen habe ich es kennen. Ne? So weit, dass ich alles selber machen kann. Die anderen haben es hergerichtet, alles, die Ausländer, so Zirkel, Mörtel, was sie halt gebraucht haben. Und dann sind sie gekommen und sie waren ja schon alles oben. Habe ich gesagt, jetzt werdet ihr nicht warten, bis was kommt, sondern arbeiten. Ja? Und seitdem hat alles funktioniert. Da hat keiner mehr was gesagt. Und solche Erlebnisse wie ein paar gehabt. Man muss es selber können, dann kann man es auch von einem anderen verlangen. Das, sonst kann da jeder sagen, du kannst wieder.
Klar, klar.
Das habe ich auch selber gehört.
Und wann war so quasi dann der Schritt Richtung Selbstunternehmer werden? Die ersten Gedanken, jetzt mache ich wirklich selber was?
Das war dann, war ich im Ausland da schon von der Firma geschickt, also Häuser im Ausland zu bauen. Und dann, das letzte war dann in Südtirol für einen deutschen Unternehmen, habe ich von allem oberhalb von Lana. Der wollte dort ein Ferienhäuser bauen und die Wohnungen verkaufen. Also Apartments. Das war ganz neu. Touristik hat damals das gar nicht gekannt. Da hat es eine große deutsche Firma gegeben, die hat Contractor geheißen. Die hat das immer gemacht. Und das hat der Chef gesagt, das mache ich auch. Der hat gesagt, Sie gehen nach Südtirol. Ich habe dort eine kleine Alm gekauft und dort werden wir drei Häuser bauen. Planung habe ich alles ich selber gemacht. Also Planung, Start, ich habe alles kennen. Ja. Die drei Häuser gebaut, also noch die Berge in Südtirol, Rosengarten, der Schlern und der Langhof, die drei Häuser. Die Wohnungen sind wie geschmiert verkauft worden. Also. Und da habe ich mir überlegt, eigentlich kann ich das für mich selber auch machen. Also warum soll ich immer für andere arbeiten? Ja, für mich, ich mache eine Firma auf. Das war Weihnachten, bin ich heimgefahren. Ich sage so, jetzt bleibe ich da. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich sage, ich brauche einen geeigneten Platz. Er muss attraktiv sein. Aber war nicht gewusst, was da noch sonst noch notwendig wäre. Und dann habe ich auf der ganzen Höhe das erste Haus gebaut, Haus Enzian. Sieht man von Halbkern oben. Nicht ein kleines Haus, gleich 100 Wohnungen.
Wow.
Wow. Keine Straßen, kein Kanal, kein Strom, nichts. Der von der Kanzelbahn, eine Seilbahn war auf. Jetzt sehe ich auch, sehe ich noch nicht. Und da war eine Materialbahn. Ich habe gesagt, ja, es muss bei uns was passieren, es passiert nichts. Und ja, dann hat er gesagt, ja, Straßen brauchst du keine, weil es war ja viel mehr Konkurrenz, wenn er Straßen macht, die Seilbahn. Und dann habe ich gesagt, ja, dann fahre ich mir mit der Seilbahn das Material auf, das ist auch kein Problem. Und dann habe ich mir die Seilbahn angeschaut und habe ausgerechnet, dass ich ungefähr 10 Jahre fahren kann, damit ich überhaupt das Material aufkriege. Dann hat es nichts anderes gegeben, der Plan war draußen, ich habe selber verkauft, die Apartments waren gleich weg. Ich bin nach Deutschland gefahren, zu jedem, der gekauft hat, vor allem Deutschen gekauft. Zu jedem gefahren, alle haben gesagt, wir sind sehr enttäuscht von ihnen. Einerseits, wir haben gedacht, da kommt ein alter Baumeister, aber so einen jungen Baumeister haben wir noch gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, das passt schon, da gibt es ja so viele Geschichten. Da. Jedenfalls, ich habe alles überstanden, ja, Straßen aufgebaut, Wasser gekriegt, Strom gekriegt, also es war nicht leicht. Und dann ist es eigentlich so richtig losgegangen, also mit der Selbstständigkeit. Und dann ist Schlag auf Schlag gegangen.
Was war denn am Beginn so als junger Baumeister, wie Sie sagen, so die
größte?
Okay, aber quasi als junger Unternehmer damals so die größte Herausforderung in der damaligen Zeit für Sie?
Den Mut zur Selbstständigkeit zu haben, weil von nichts gleich Investition kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also, was ich für Risiko eingegangen bin. Also ich bin das Risiko eingegangen, dass ich muss die Wohnungen verkaufen, nämlich vom Plan weg. Ja. Und das ist mir gelungen. Ja. Also der Großteil war verkauft, damit ist die Finanzierung da gewesen. Ich war zuerst bei den Banken, da in Villacher, die haben mich ausgeschmissen und gesagt, ja, der Vogel, der ist da oben am Berg. Ja, nee, geht nie, geht nie. Also Banken. Bis eine kleine Bank hat gesagt, na ja, macht nichts, also wir werden sie ein bisschen unterstützen. Ich habe gesagt, mehr brauche ich nicht. Mhm. Und dann ist es losgegangen und mit dem Abverkauf ist dann das Ganze fertig geworden und schon die nächsten Häuser in Planung am Osterhersee und dann auf der Gerlitzen. Und dann bin ich weiter, da war das dann irgendwann einmal aus, dann bin ich weiter nach Wien.
Ich würde kurz eine Frage noch zwischenstellen, wenn ich darf. Und zwar, damals, als die Entscheidung getroffen worden ist, jetzt wäre ich Unternehmer.
Ja.
Wie haben damals die Freunde reagiert, die Familie, das Umfeld? Wie waren damals die Reaktionen?
Ja, das ist so, ich vergleiche das immer wieder, dass wenn man will, ja, wenn man etwas will, dann kriegt man es auch. Ja. Und vergleiche natürlich das immer mit einem Grashalm. Ja. Da gibt es Asphaltdecken, die sie einmal zugedeckt haben. Unten ist ein Samen und der fängt plötzlich an zu überlegen, ich möchte eigentlich auf. Hat aber 10 cm Asphalt vor sich. Ja. Und der kommt durch. Der hat so viel Kraft, dass er da durchkommt. Dass selbst die Asphaltdecke sich ein bisschen wölbt. An dem habe ich mir ein Beispiel genommen. Und natürlich haben die, wie sie gesehen haben, da kommt einer, was glaubt denn der überhaupt? Ne? Da haben sie den Halm wieder zusammengetreten, nicht? Mit allen möglichen Vorschriften oder sonst was, aber die haben den hingemacht da, aber ich bin schon auf der anderen Seite wieder gekommen. Also die haben gar keine Zeit gehabt. In der Zeit war halt so, dass sie schon müde waren, mich zu bekämpfen. Es waren ja Sachen dabei, also beim ersten Haus oben, also ich habe auch keine Konzession gehabt, ich habe mir eine Konzession kaufen müssen. Und das haben sie nicht geglaubt, dass ich das habe. Es war irgendein als Schiefling, Bauunternehmer, das hat es geheißen, du kriegst die Tafel. Ja. Du brauchst nur eine Tafel. Die Tafel kriegst du, Bürger hat der geheißen. Vom Bürger habe ich die Tafel gehabt. Und den habe ich ein bisschen was zahlen müssen dafür. Und, aber ich habe nichts gehabt, weil ich die Studium habe ich ja keins gehabt. Ich habe nur eine Ausbildung gehabt, doing by learning, sonst nichts. Ja. Ja. Und dann war ja, also vor allem die Bauunternehmer, die waren ja ganz heiß. Ne? Polizei auch. Und oben, wie ich das Haus gebaut habe, sieht man von Regen.
Also auf steht, der Gerlitzen jetzt?
Ja, okay. Der Kanzler. Ja. Ja. Und haben es natürlich schöne Maria aufgeschickt, ne? Dass er sofort einstellen, die Kammer. Ja? Das darf nicht sein, das ist was klappen der und hin und her. Und die Leute waren schon, ich habe also eine Mannschaft gehabt, die wieder durch dick und dünn gegangen ist für mich. Ja. Und die sind dann, ich bin krank gefahren auch oben, weil da habe ich den besten Überblick gehabt. Und da habe ich gesagt, wenn jemand kommt, dann sind sie gekommen mit blauem Licht, Polizei und die Kammer dahinter. Ja. Und der Maschinist war unten. Nicht? Und hat wir haben gerade Decken betoniert, ne? Die oben haben Kran und gesagt, wenn jemand kommt, egal wann, ich bin nicht da. Denen sagst du, der ist gerade runtergefahren. Und da war einmal eine große Delegation oben, da wollten sie wirklich zusperren alles. Ne? Da war eine große Delegation da. Und ich oben, da habe ich geschaut, der war clever, der Maschinist, hat gesagt, ja, der ist gerade runtergefahren. Und das war so, dass die von der Seite gekommen sind und die Straßen ist wieder so zurückgegangen, so dass sie hätten mich nicht erwischt, wenn es überhaupt wäre. Der ist gerade runtergefahren, wenn es schnell seid, erwischt sie ihn noch. Alle ins Auto reingekupft und runtergetan hat und ich war nirgends, ich bin oben dran gefahren. Das war ein Beispiel, ne? Und das waren viele.
Aber warum wollte man es verhindern damals, das Projekt?
Ja, weil es war nicht üblich, dass ein Nobody sowas macht. Ne? So wie in der Schule immer gleich. Ne? Also es hat niemand geglaubt, das darf ja nicht sein. Ne? Das darf ja nicht sein. Ne? Aber das ist halt so gewesen.
Die Konkurrenz quasi hat versucht, sie
ja,
da zu verhindern.
Ja, okay. Die wollten ja selber bauen. Ne? Ich habe gesagt, nein, ich baue selber. Also ich brauche euch nicht. Ne? Ich bin selber besser wie ihr. Und da sind sie irgendwann, wo einmal der Finanzamt war mit oben. Und wie schon alles fertig war und der Steuerberater, den ich gehabt habe, war einmal der Prüfer bei ihm. Und haben sie auch gerade über das Haus geredet. Das war schon fertig, das war schon alles okay. Und ich bin gerade gekommen und der Finanzer fragt ihn, ja, wo ist denn der Rogner? Wie schaut der aus? Und die kommen gerade bei der Tier rein. Ich habe gesagt, das ist er. Ja, da habe ich gesagt, ich glaube, den habe ich gesehen, der war oben am Kran.
Das klingt ja alles ja auch durchaus abenteuerlich und spannend. Es ist dann ja auch im Endeffekt, ich habe dann in dem Buch über Sie gelesen, gab es auch einen Wiener Auftrag, den keiner wollte.
Ja.
Die Geschichte ist ja auch außergewöhnlich. Was war da damals los?
Ja. Es ist so, dass in Wien in der Operngasse ein neues Verwaltungsgebäude gebraucht. In Wien haben sie es gemacht, Operngasse. Und die ganze Baumafia, das gehört uns. Also da war ich schon ziemlich bekannt, dass ich Unmögliches machen kann. Also muss ich auch nicht zusammenbringen. Also nicht so leicht halt. Ne? Also wenn ein Termin einzuhalten war, den die anderen sich nicht getraut haben, dann habe ich mir getraut. Also das war genauso draußen auch, wie groß es war. 200 Millionen Schilling, das war ein Riesenauftrag. Also. 20 Millionen. Das muss ich wieder in Euro. Ja, ist ja jedenfalls sehr, sehr viel. Also 100 Millionen oder so was. In die Richtung war es halt. Also ein riesen Bürogebäude in der Operngasse. Und ja, es traut sich keiner. Und das waren zwei, die den Auftrag gehabt haben, das zu realisieren. Das war so also Händler eigentlich, ja. Makler für das Land. Und einer hat einen Bekannten gehabt, das war der Graf Znansky in der Steiermark, der hat mich gekannt. Und die reden mit ihm und der sagt, ja, ich finde kein Unternehmen, das uns einen Auftrag macht. Weil der Termin ist so kurz, das dauert sich keiner. Ja. Und mitten in der Stadt, ja. Operngasse. Und da sagt der Znansky, den ich kenne einen, der traut sich vielleicht. Und bin raus, habe mir das angeschaut und habe gesagt, ja, ich traue mich rüber. Nur muss ich statisch mir das genau anschauen. Es ist darum gegangen, dass man nicht ins Grundwasser kommt. Also das Grundwasser ist gefährlich, ist ein Grundbruch, dann ist alles umsonst. Ja, kann ich machen. Dann hat ein Statiker dann zusammengesessen und gesagt, die Unterzüge, die möchte ich nicht senkrecht, sondern waagerecht haben, damit die Höhe rauskommt. Da habe ich gesagt, ja, du hast ein bisschen mehr Stahl drin, habe ich gesagt, ist gleich. Ja. Und dann habe ich den Auftrag angenommen und durchgeführt und auch unter ja, die Technische Universität ist gleich daneben. Die haben gesagt, das gibt's nicht, dass der so schnell baut. Das gibt es nicht. Das habe ich aus Deutschland, die in Österreich haben das noch gar nicht gehabt. Weder das System, was ich gehabt habe, noch alles. Das war noch für die Österreicher fremd. Ja. Das habe ich mitgebracht als meine Technik. Also viel vorgefertigt, vor dem Decken. Und dann war das so, dass da auch wieder die Baumafia gekommen ist. Und ich habe gesagt, das geht nicht. Der hat sich auch Fehler gemacht. Und ich habe das Haus sogar so entwickelt, dass ich ein Hotel auch daraus machen kann. In zwei Richtungen. Wenn die nicht wollen, dann mache ich ein Hotel raus. Und dann war es so, dass sie mir dann die Technische Universität am Hals gesetzt hat. Und überall an den schwächsten Stellen, wo Durchbrüche waren, haben sie Messuhren eingebaut, die haben gesagt, das Ganze wird ja zusammenfallen und sich durchbiegen. Und wenn es sich mehr durchbiegt als zugelassen, dann haben wir einmal. Und gesagt, naja, macht's halt. Und dann sind wir tagelang nur mit Zementsäcke gefahren, um die Last aufzubringen, die vorgeschrieben ist. Und die hat geschaut, na, es rührt sich nicht. Es rührt sich nicht. Nein, der dreht an der Uhr. Jetzt haben sie es bewacht, die Uhren. Eine Woche lang bewacht. Nichts, gar nichts hat sich gedreht. Und dann sind sie auch gekommen.
Also, bei der Baustelle war ja eine hohe Strafe auch, die bei Zeitverzug. Ja, damals gelesen, eine Million Schilling hätte
jeder
Tag.
Eine Million Schilling pro Tag.
Pro Tag. Hätten sie nicht pünktlich geliefert.
Ja, und ich bin am 31. Dezember war es. Genau, fertig wurden um Mitternacht sogar. Ja. Ja, Silvester. Meine Leute, ja, Aber jetzt waren wir gut, wenn wir heimfahren, habe ich gesagt, nein, jetzt bleibt es. Ein Teil war noch, ein bisschen was war noch zum Zusammenkehren eigentlich nur. Und in der Nacht habe ich dann den angerufen vom Land, habe ich gesagt, 31. 12 Uhr, Sie können kommen, das Haus ist fertig. Ja. Und dann war der Durchbruch in Wien natürlich. Also dann habe ich mal in Wien leichter getan.
Dann ging sie weiter mit dem Projekt Birkenboden, das ja auch extrem spannend war, ja. Weil das war ja auch im Endeffekt der Bürgermeister nicht begeistert. Das war ja, was ich gesehen habe, sehr spannendes Projekt.
Damals. Ja, also Birkenboden, Napoleonwiese. Napoleonwiese 3 ist die offizielle Adresse. Dort hat Napoleon genächtigt, wie er von Italien über Malpolget einmarschiert ist und da viele Klagenfurt zerstört hat. Dort hat er genächtigt. Und, das war so eine Geschichte, da war, habe ich das Büro schon etwas größer gehabt, gebraucht, ein neues Büro in der Klagenfurter Straße. Zuerst habe ich nur ein Zimmer gehabt. Und Klagenfurter Straße, ja, das war ja nicht schlecht, also so eine alte Villa, aber ziemlich aber schon verkommen ein bisschen. Und die haben im Erdgeschoss hat der Eigentümer gewohnt, der hat wohl geschaut auf das und oben war ein Nervenarzt, Dr. Kunst hat er geheißen. Der hat gesoffen. Und das alles ist verwahrlost gewesen oben. Also, und dann ist er gestorben, war aber nur ein Mieter. Ja. Und das auf das hat der Eigentümer gewartet, dann kann er die rausschmeißen. Aber ich habe mit ihr schon etwas gemacht. Und zwar war das so, dass ich mit der Frau Dr. Kunst, habe ich gesagt, ja, ich möchte es haben. Aber ich muss rein. Und ich habe gesagt, ja, gehen Sie rein. Was ich nicht gewusst habe, dass die nur einen Mietvertrag gehabt hat. Ich habe gedacht, sie hat einen Hauptmietvertrag, aber war nur. Und dann ist losgegangen, wir gehen rein, und fangen an, kommt der Hausherr mit der Eisenstange und will unsere Leute austreiben. Das habe ich durchgesetzt, dass das nicht ist. Und wir haben das dann auch fertig gebaut, bin dort eingezogen und habe der Frau eigentlich das Leben gerettet, weil sie hat nichts gehabt. Es war alles hin, es war, da habe ich noch eine kleine Wohnung dazu, vom Büro abgezweigt, dass ich wohnen kann drinnen. Und die Frau Dr. Kunst, ja. Und da war einmal eine Frau, Gräfin Logothete hat sie geheißen, bekannte von ihr in Villach, und hat der Frau Dr. Kunst gesagt, sie wird die Napoleonwiese verkaufen, der Graf ist gestorben und sie ist nur ein Sommersitz, da war keine Heizung drin und gar nichts. Es war so eine Sommerresidenz eigentlich, wie sie es früher halt gehabt haben, Sommerfrische. Und die Kunst sagt, wenn du das verkaufst, habe ich schon viel gebaut. Gibt es nur einen. Du musst es dem geben, den Rubinger. Der hat mir so geholfen. Und dann, für mich war das so, als wenn ich, was weiß ich, die Meile in der Skala kaufen hätte oder was. Also weit weg von allen, also mitten im Villach, 10.000 Quadratmeter Grund. Und ich dachte, ja, das passt, da gibt es eine Quellen, da wäre ein zweites Wannbad aufbauen.
Ja. So eine Therme?
Ja, Therme. Ja. Ja. So, in der Nähe. Wenn ich fahren kann, ich war ins Wasser. Ich habe gesagt, die waren, wir haben geschlafen, die waren bei der neue Therme. Und, okay, dann sind wir uns einig geworden mit der Gräfin. Vertrag habe ich selber gemacht mit ihr. Und bin dann zur Grundverkehrskommission gegangen. Die hat mehr gebraucht, weil ich kein Bauer war. Ist das ein landwirtschaftliches Objekt? Und da haben die Bauern Vorrecht. Und der Grundbuchführer hat gesagt, ja, aber jetzt brauche ich die Grundverkehrskommission muss da zustimmen, dass sie das kaufen können. Das sind 6 Bauern oder wie viel. Ich bin mit dem Vertrag zu den einzelnen Bauern hingegangen und habe gesagt, ja, ich möchte das kaufen. Und ich habe gesagt, ja, warum nicht? Also habe ich alle 6 gehabt. Und zum Grundbuchführer, der hat seinen Stapel gehabt, Eintragungen, wie gesagt, ich möchte ganz oben sein. weil ich gewusst habe, wenn das aufkommt, dann ist Feierabend auch. Und dann hat er, ich glaube, ich habe sogar an dem Tag Geburtstag gehabt. Am 10. Mai war ich bei ihm. Ich habe gesagt, da haben sie alle Stempel oben, also es ist halt genehmigt alles. Und ich, ja, aber die sind vor ihnen. Ich habe gesagt, schon, ja, ich habe heute Geburtstag und. Da habe ich gesagt, okay, den Akt hergenommen, genehmigt, passt. Dann ist das hochgekommen. Ne? Die Weinbauer sind ja so wie Platzhirschen, ja, da. Also die haben, beherrschen ja das früher noch mehr wie jetzt. Jetzt haben sie ein bisschen abgefallen. Also, aber es ist nach wie vor Wampert, Villach ist eine Macht, weil alle Bundespräsidenten haben dort einen Urlaub gemacht. Alle, ja. Als erstes, der Bürgermeister gleich mal zu mir gekommen, den habe ich schon gekannt, und hat gesagt, Sie, das können Sie nicht machen. Ich habe gesagt, warum? Warum kann ich das nicht machen? Ich bin österreichischer Staatsbürger, ich zahle Steuern in Österreich. Ich habe die Grundverkehrskommissionsgenehmigung. Warum? Das ist ein Stück von, das Herzstück von Wamba. Verstehen Sie das nicht? Ich sage, nein, verstehe nicht. Vielleicht war ich ein bisschen. Ja, Sie werden schon noch sehen. Das Erste haben Sie mal gleich eine Finanzprüfung. Wo kommt das Geld her? Das gleiche Finanzprüfer kommen alle Unterlagen her. Das ist alles legal. Und dann, eines Tages, werde ich nie vergessen, das war mal eine andere Geschichte da, das war beim Jonas, der Jonas war Bundespräsident. Und immer Urlaub im Warmbad. Dann habe ich eine Vorladung bekommen.
Vom Herrn Bundespräsidenten?
Vom Herrn Bundespräsidenten. Ich muss nach Wien kommen, zu ihm. Um was geht es? Ja, es geht um Warmbad. Und ich dachte, naja, wurscht, ich gehe hin. Ne? Und gehe hin, so durch die Tapetentür, die berühmte Tür. Und hat alles aufbereitet, gehabt ein Frühstück, also für mich und für ihn, mal rum und da. Da hat er auf mich eingeredet, Herr Bogner, wissen Sie, das dürfen Sie nicht machen, das können Sie ja nicht machen, das ist ein Herzstück von Warmbad. Ich sag, warum darf ich denn das nicht machen, Herr Bundespräsident? Naja, das macht man doch nicht. Und so geredet. Und dann zum Schluss habe ich gesagt, Herr Bundespräsident, sind Sie auch mein Präsident oder nur vom Warmbad? Ich gebe das nicht mehr her, was ich gekauft habe, sage ich Ihnen gleich. Da hat gesagt, und da ist die Tür. Mir rausgeschmissen.
Warum war die Politik damit so viel Macht dahinter, Ihnen das wieder wegzunehmen?
Ja, das ist so, dass damals war das noch so, dass die Politik viel mehr Macht gehabt hat. Der Bürgermeister war ja was anderes in der Zeit oder der Landeshauptmann. Da sind alle in die Knie gegangen. Wenn sie mit denen zusammengekommen sind, die da was wollen haben. Aber bei mir nicht. Also da hat es nichts gegeben.
Es war ja, ich meine, das eines von vielen Projekten mit Widerstand, das war ja dann 1977 Seeleiten.
Ja.
Genau das gleiche Thema, dass man versucht hat, mit aller Macht sie zu verhindern.
Ja.
Wie gehen Sie ehrlich innerlich in solchen Momenten mit diesem Widerstand um, wenn wirklich alle von draußen versuchen, Ihnen was wegzunehmen, zu verhindern? Was geht dann im Kopf vor? Wie geht es Ihnen innerlich damit?
Das ist das, was ich als kleiner Bub angeeignet habe. Ich gebe nicht auf, ich gehe weiter. Ja. Und ich gehe weiter, weil mit der Zeit werden die Leute müde. Nur selber darf man nicht müde werden, wenn man etwas will. Und wo ein Wille, dort ist auch ein Weg, aber dann muss man den Weg gehen. Und einfach ist der nicht. Ja. Das ist keine Straße, sondern das ist neben der Straße irgendwo. Wo ein Wille, dort ein Weg. Und das habe ich auch zusammengebracht. Das war ja Kleinkirchheim, das sollen sein, das erste Dorf. Ne? Das war das Umdenken damals, weil ich gesagt habe, so Hochhäuser will ich gar nicht mehr bauen. Ich mache das, was ich glaube, was den Gast gefällt, nämlich auch in der Bauform. Und also mit Künstlern, die habe ich schon immer gut kennen. Also zwar schon immer, ich bin da, was weiß ich, und mit der Natur bin auch sehr verbunden. Und da war die Geschichte dann so, dass ich gesagt habe, nein, es muss alles anders werden. Und ich werde jetzt ein Dorf bauen. Also das war die Idee mit alten Bauernhäusern, die dem Verfall ausgesetzt waren. Und in Kleingeheim drin. Zwei-Saisonen-Gebiet, ideal. Ne? Ideal. Und da bin ich zur Tour gegangen. Es war noch gar keine Tour, da war Schano, Hummel, Europa, die meisten zur Tour zusammengeschlossen. Ich habe gesagt, ich möchte das machen, ich möchte das mit alten Häusern machen. Ja, wunderbar. Ja, wenn Sie das zusammenbringen und Kleinkirchen, zwei Saisonen, ganz Jahre Saison. Also,
alle begeistert.
Und dann habe ich eigentlich nur gedacht, das Zentrum, weil ich nicht gedacht habe, dass ich so viele Häuser kriege. Ne? Das Zentrum mit alten Häusern und dann mit neuen ergänzen, also auch im alten Stil. Letztlich auch, ich wäre fast pleite gegangen an denen. Habe ich Maschinenhändler und Viehhändler losgeschickt, die haben mir gewusst, wo die Häuser stehen. Das war nämlich im Mittelgebirge. Nicht? Und nach dem Krieg sind die abgesiedelt einfach. Die haben alles verfallen lassen. Und die Häuser waren es. Ich habe 400 Häuser gehabt in Österreich. Tirol, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg. 400 Häuser. Ich dachte, was werden mit dem machen? Nicht? Und da habe ich gedacht, irgendwas wird mir schon einfallen. Mache halt Bilderrahmen oder sonst was mit dem alten Holz. Und dann ist es drinnen losgegangen, da hat die Hotellerie das mitgekriegt, Ronacher Prüferer, die Platzhirschen von Kleinkirchen, kommt überhaupt nicht in Frage. Ne? Bei uns nicht. Ja. Das ist ein Blödsinn, das Ganze. Ne? Das Grundstück habe ich aber schon gekauft gehabt. Ne? Und dann war es immer enger. Ich habe Fotos gemacht von einem Musterhaus, das noch draußen am Birkenbogen steht. Und die waren begeistert. Also, das können wir verkaufen, noch ein Jahr. Also bounce. Und das geht, das war der Sommer, glaube ich, 68 oder 78. Ja. Da hätte ich sollen aufsperren in Kleinkirchen. Und dann habe ich schon gemerkt, das wird nicht gehen. Dann bin ich noch einmal zum Bürgermeister, der hat gesagt, der gibt mir die Genehmigung. Aber dann hat er so viel Druck gekriegt, dass der gesagt, ich kann nicht. Ja, warum? Ja, die machen so viel Druck. Und außerdem gibt es keinen Kanal oben. Hab ich gesagt, den baue ich auch. Wieso, wenn er fängt hier ein? Mach ich mit. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann nicht. Also,
hat er zustimmen müssen dann?
Da hat er müssen zurückziehen, aber ich, das Dorf war schon verkauft. Am Markt mit dem Bild, was ich da denen gegeben habe. Und dann bin ich durch Zufall einmal mit dem Bürgermeister von Fark am See, Herrn Schmidt hat er geheißen, einen Zug von Wien nach Villach gefahren. Da erzähl ihm die Geschichte. Da hat gesagt, weißt du was, kommt zu mir. Ich habe eine Mülldeponie am See, wie muss ich rahmen, bau dort das Dorf. Ich dachte, warum nicht? Außer zu den Reiseveranstalter. Ja, das, drinnen wird es nicht gehen und hin und her, naja, macht ja nichts. Es wird am Farkassee noch besser, Sommer am Farkassee, ja, super. Das Projekt war, ich glaube, eine Woche am Markt.
Alles ausverkauft?
Total. Und die Bauzeit war nur mehr 12 Wochen. Ja. Das hat niemand zusammengebracht.
Geklappt, ja.
Tag und Nacht. Mit allen Schwierigkeiten. Und an dem Tag, wo die Gäste gekommen sind, war voll, sind 300 Bauarbeiter raus und 350 Gäste eingegangen, ohne einen einzigen Mangel.
Sie haben vorher kurz auch erwähnt, dass im Endeffekt bei all diesem Widerstand quasi einfach der Wille dann ausschlaggebend war zum Erfolg,
ja,
und das Durchhaltevermögen. Was war aber das Motiv hinter dem Willen? Was hat im Willen diese Kraft gegeben? War das jetzt einfach der Erfolg? War es auch das Geld? Was war das Motiv hinter dem Willen, dass Sie so unbesiegbar quasi das durchschneiden lassen damals? Ja.
Dass ich von meinem Prinzip nicht abgewichen bin, Geld, und das war nicht wichtig. Wenn ich geglaubt habe, das ist ein gutes Projekt, der Wille, das muss ich fertig machen. Und dass ich mit Gegenwind umgehen kann, das habe ich gelernt. Ja. Und nur keinen Schritt stehen bleiben oder keinen Schritt zurückgehen oder stehen bleiben, ist schon alles vorbei. Man muss nur vorwärts gehen. Und das hat man ja bei dem Dorf gesehen. Dann sind die Kirchheimer gekommen, weil sie gesehen haben, der Fahrkasse ist um 20% gestiegen in der Nächtigung, weil die Leute gekommen sind, um das anzuschauen. Die ist die Nächtigung aufgegangen um den ganzen See. Und da waren ja Szenen, aber die ersten Gäste waren, was weiß ich, begeistert, weil sie das erste Mal das gehabt haben. Und dann sind so viele Leute gekommen zum Schauen. Es sind oft 10.000, 20.000 Leute gekommen im Tag. Bei schlechtem Wetter sind die Busse gekommen und haben wollen ins Dorf rein. Und haben gesagt, nein, lass mal nicht, sondern sie waren zusammengestiegen. Dann haben wir Eintritt verlangt, hat auch nichts genutzt. Und dann haben wir gesagt, nein, jetzt müssen wir anders machen. Wir werden das so machen, wenn wieder so ein Tag ist, wo Regenwetter, dann fahren wir mit den Gästen weg. Ja? Wir sind nach Italien gefahren oder nach Slowenien und dann die Gäste reingelassen, also die Schauer, und die sind halt durchgegangen und hin und her. Und da waren ja ganz lustige Episoden dabei. Und die haben Plakate auf die Häuser aufgemacht, die Gäste. Daniel hat aufgeschrieben, Hans Meyer aus Wolfenbüttel. Homo sapiens aus Wolfenbüttel, glaube ich, geschrieben.
Lustig.
Da waren ja viele lustige Episoden. Dann ist es ja weitergegangen. Da sind ja 6, 7 Dörfer entstanden.
Also im Beginn von Ihrer Kindheit erzählt, aber auch von der Armut, war das dann später für Sie auch ausschlaggebend für Ihr soziales Engagement? Sie sind dann sehr engagiert, zum Beispiel Armenien war ja ein Riesenthema damals mit dem Erdbeben, wo Sie wirklich massiv mit eigenem auch Vermögen geholfen haben.
Ja, das war sicher mitprägend auch, dass ich nicht nur das eine gesehen habe, sondern das andere auch. Und ich habe bei jedem Projekt, ganz gleich wo, auch ein soziales Projekt dazugegeben, gesehen, wo es dann am schwierigsten ist für die Leute. Und war auch schon verbunden, Armenien war ja so, das war ja das große Erdbeben, da waren ja 30.000 Tote. Und die war ja, da ist ja noch eine schöne Geschichte dabei. Und ich habe das in den Medien gesehen, da habe ich gerade ein erdbebensicheres Bauen erfunden, wie ein Patent drauf gehabt. Und ich dachte, die haben Erdbeben, das, und die haben ja die russische Bauweise, Plattenbauweise, es ist klar, das ist alles hin. Also die Platten, die Wände gehen auseinander und die Decken fallen ab. Die Leute sind ja drinnen gewesen wie Heimballernen. Und die Idee habe ich gehabt, schon mit einem Hintergedanken, wenn ich da in den Markt reinkomme, dann erdbebensicher bauen kann, habe ich den russischen Markt. Da war noch die Sowjetunion. Und die Idee ist dann irgendwie zum Botschafter in Wien kommen. Und der Botschafter ruft gleich den Rischkofer, der damals geheißen, in Russland an. Da gibt's einen. Ich habe nicht nur gesagt, ich werde helfen, sondern ich werde sie in eine Fabrik schenken.
Ganze Fabrik schenken?
Eine ganze Fabrik, ja. Schenke ihnen für den Wiederaufbau. Wir haben es auch gleich. Da will einer das schenken und nicht nur Decken und Zelte und was weiß ich, das sind ja übergegangen mit den Sachen, die haben sie abgekippt in den Straßengarten. Und ich, Rischkopf, nach Kreml drinnen, sie sind das, ja, wunderbar, das ist die beste Hilfsidee, die wir je gehört haben, ja. Und sofort muss ich nach Armenien, Erevan, runter. Im nächsten Flieger Erevan runter und was ich dort gesehen habe, werde ich auch nie vergessen. Es war 3, 4 Tage nach den Erdbeben, alles in Staub, kalt, minus 20 Grad. Die Leute, also traumatisiert, alle natürlich, haben nirgends was zum Schlafen gehabt, nichts. Da sind die Särge gekommen, die haben in die Särge geschlafen. Särge, eine und dazu gemacht, so hat er geschlafen. Und gesagt, ja, dann mache ich das. Und ja, dann mit Bürgermeister und Präsident und ja, ich brauche ein Grundstück. Ich werde da nicht nur eine Fabrik spenden, sondern ich habe mit dem Kurier auch einmal Aktion gemacht für Vietnam-Waisenkinder, ein SOS-Kinderdorf Moosburg. Das war eine Aktion, dass man Waisenkinder ins SOS-Kinderdorf. Und das habe ich mit der Zeitung gemacht und da haben wir 3 Häuser zusammengebracht. Lions und Rotaria und ihr war aus Ich dachte, ich werde mit einer Zeitung probieren, da das anzukurbeln. Und zum Schluss war ja so, dass wir 120 Häuser hier eine Schule zusammengebracht haben. Wow. Also, und dann war das auch so mit dem Grundstück. Also, und ich habe denen gesagt, die haben gesagt, sie kriegen das schlechteste Grundstück, weil sie bauen Erdbeben. Sie haben gesagt, ja, okay, wir haben das gebaut, jetzt wird es lang, wenn ich das alles erzähle. Und dann ist es die Einweihung gewesen, ne? War ja ein Mordstheater. Also der Riegler, der Vizekanzler, war mit und da habe ich den größten Rausch meines Lebens gehabt. Also jedes Haus hat mich eingeladen, was zu trinken. Also ich habe ein paar Mal mich übergeben müssen. Also das musste ich das gar nicht ausgehalten. Aber es hat auch ein Nachspiel gehabt, nämlich in Wien, das Ganze. Da war wieder so ein Almauftritt, bezeichne ich, wenn ausländische Gäste kommen, eingeladen werden von der Regierung und dann suchen sie die Firmen aus, die da dazukommen dürfen, zu diesen wichtigen Leuten. Und da waren einmal die Russen da eben noch, der Rischkow war noch Ministerpräsident. Und das war bei einem Heurigen, ich war gerade in Hannover bei der TUI, um weitere Projekte mit dir zu besprechen. Und dann kriege ich einen Anruf vom Bundeskanzler Warnecki. Ich muss sofort nach Wien. Weil der Herr Rischkow, seine russische Delegation, der möchte mich sehen. Warum? Ich bin eingeladen, ist natürlich ÖV, also Siemens und die ganzen großen Kooperationen da. Ich war nie dabei bei solchen Einladungen, nie. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schaue ich mir das einmal an. Und dann bin ich gleich nach Wien geflogen. Am Abend war da beim Heurigen. Und da sind alle vorgestellt worden. Also da war nichts gefahren, hat jeden vorgestellt. Den Ministerpräsidenten, das ist der, das ist der von der Siemens, das ist der von der MV und wie sie alle heißen, also die ganzen großen Kapazuna. Und in der langen Schlange war ja so als Vorletzter oder was weiß ich. Und dann komme ich hin, sagt der Warnecki, das ist der Herr Rogner. Da habe ich gesagt, was, Sie sind der Herr Rogner? Ich habe 4 Jahre zugeschaut, wie Sie das Hotel National vis-à-vis von mir restauriert haben. Sie sind der Herr Rogner. Da habe ich gesagt, ich bin auch der, der in Armenien gebaut hat. Und der Auftrag bei National in Moskau ist ja nur über Beziehungen mehr gegangen. Also da haben alle interveniert, habe ich gesagt. Ja, hab ich gesagt, ja, der Kohl hat für die Deutschen interveniert, der Mitterrand für die Franzosen, der Andreotti hat gesagt, das können nur Italiener machen, das ist ja ein Juwel, das können nur und die Franzosen und hin und her. Und da ist nur über Interventionen gegangen. Und da hat ein Warnecki gesagt, ja, Sie haben ja für Herrn Rogner interveniert. Ich bin mir ein paar Mal gefragt, ich brauche ein Schreiben von ihm. Bin ich gekriegt. Hat er gesagt, nein, das ist nur sein Könner. Also da bin ich blamiert. Ich bin auch nicht mehr eingeladen worden. Auch ja nicht.
Was mir aufgefallen ist in der Biografie, dass die Politik nichts wirklich so genau gewusst hat, wie sie mit ihnen umgehen soll. Einerseits ein goldenes Ehrenzeichen, Auszeichnungen,
ja.
Die Politiker sich profilieren bei den Eröffnungen, aber dann wieder Widerstand von allen Seiten bei gewissen Projekten, ja. Weswegen sie auch kurz selbst einmal geliebäugelt haben, politisch aktiv zu werden.
Ja, ich wollte in Kärnten politisch aktiv werden, weil ich gesehen habe, dass das Ganze niedergeht. Der Tourismus geht nieder und geht weiter nieder. Es ist so, das hat angefangen, man darf nicht vergessen, in den 80er Jahren hat Kärnten 18 Millionen Nächtigungen gehabt. 80. Wissen Sie, was Sie heute haben? Ohne Wintersaison damals. 13 Millionen. Ja. Von 18 auf 13. Und das geht jährlich weiter runter, weil es wird nichts gemacht. Ne? Wird ja kein Hotel gebaut, nichts. Passiert ja nichts. Ne? Und jedes Jahr verliert Kärnten rund 5000 Betten, die nicht, einfach nicht mehr aufsperren. Und wer will investieren? Die sagen alle, es ist ein Einsaisongebiet. Ja. Wie viele Tage im Jahr ist das Bett warm? Und wie viel ist es kalt? Also, wenn sie die Rechnung aufmachen, brauchen sie gar nicht investieren. Und da wollte ich in Kärnten, dass sie die Wintersaison kriegen. Ich wollte Liftketten bauen, von, wie die Autobahn fertig war, von Villach über nach Salzburg, über Kleinkirchheim und von Kleinkirchheim rechts über die Durach, sodass man wegfahren kann von da. Und am Abend ist man wieder da, eine Liftkette. Hab mit den Bauern verhandelt, alles fertig gehabt. Die Finanzierung hätte ich durchgemacht. Ich gesagt, ja, machen wir. Und die Dörfer waren eigentlich gedacht, jedes Mal, wo ein Seilbahn runterkommt, das gehört, wenn nichts ist, ich ein Dorf hinbauen. Das war der Sinn der Sache. Ja, ganz Kärnten, ja, das ist nicht Sache, das kann ja auch nicht, das ist Sache der öffentlichen Hand, die muss das machen. Passiert ist,
wo eigentlich. Kann nichts dann. Aber dann ist ja aus der Politik nichts geworden, wahrscheinlich auch Gott sei Dank im Nachhinein, weil das politische Spiel ja eines ist, wo man oft mit guten, innovativen Ideen nicht wirklich weiterkommt auch.
Ja. Ja, das habe ich ein paar Mal probiert und dann habe ich es aufgegeben. Ja.
Und dann kam ja ein Meilenstein, es gab viele Meilensteine jetzt, aber das, wodurch ich auch zum ersten Mal auf Sie aufmerksam geworden bin, 1980, Thema Blumau.
Ja.
Blumau war ja eins der ärmsten Gemeinden, wenn nicht die ärmste Gemeinde Österreichs. Ja. Da war ja nichts damals. Man hat nach Öl gesucht, ja. Man hat Wasser gefunden.
Ja.
Die Politik wollte daraus nichts machen. Nein. Wie kam damals der Robert Ogen ins Spiel? Wie kamen Sie nach Blumau?
Ja. Es war so, dass die ÖMV hat gebohrt, oder die Raker Tochtergesellschaft, zuerst in Waltersdorf, wollten sie, weil gesagt, gibt es einen in der Geologie ein Blumauer Bruch. Das war einmal ein riesiges Erdbeben und da ist die Welt zusammengebrochen dort. Also, das heißt Blumauer Bruch, so erdgeschichtlich. Und in Waltersdorf haben sie gebohrt, 1200 Meter, ja, 40, 50 Grad. Können wir nichts anfangen. Ne? Die wollten mal Öl oder Gas. Ja. Dann sind sie nach Leupersdorf gegangen. Dann dort gebohrt. Ja, dasselbe Wasser, 1200. Da hat mich noch der Landespolitiker für die Wirtschaft, deswegen habe ich meinen Namen gemerkt, der hat Kriegseisen geheißen. Der hat mich geholt, hat gesagt, bitte, ich habe da auch Quellen. Ich war dort, das war nur eine kleine Wiese in Leupersdorf, das war gar nichts. Dort nur so ein paar Halle habe ich mit dem Finger eingehalten und gesagt, das ist jetzt nicht das. Dann hat das Land selber das entwickelt. Aber die ÖMV hat nicht aufgegeben, hat gesagt, so, und jetzt gehen wir ins Zentrum zwischen Leupersdorf und Waltersdorf in Blumau. Da müsste man eigentlich tiefer bohren und dann müsste man eigentlich auf Gas oder Öl stoßen. Sie gebohrt auf 3000 Meter, wieder nur heißes Wasser, aber 100 Grad. Ja. Und der Bürgermeister damals, den haben sie gesagt, dass er nicht spekulieren anfangen, Therme gibt es keine, weil wir haben schon zwei. Wir brauchen nicht eine Rede. Ja. Aber du kriegst auch was. Nämlich die zentrale Mülldeponie der Steiermark. Das Wirtschaftsobjekt. Ist ja ein großes Objekt. Im Blumau passt der Name ja gut. Und da hat es den Semmler gegeben, den Gemeindesekretär, der hat mich gesucht. Und jahrelang. Der hat mich verfolgt direkt. Und einmal habe ich gesagt, er soll mir wenigstens, hat er die Parameter der Quelle, was hat sie denn? Und dann ließ ich das und habe mir gedacht, ja, da ist mein Schwager, der ist Arzt in der Schweiz geschickt, der sich mit denen ein bisschen befasst mit dem Wesen. Und er hat gesagt, wenn das stimmt, was da drinnen ist, ist das die beste Quelle in Europa. Es gibt kein Gleichbereich. Und dann habe ich gedacht, naja, dann kann ich Hudson auch. Das war die erste Überlegung. Dann habe ich einen Wettbewerbsvorteil. Ja. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, und dann, ich bin bereit, das zu machen, aber die Quelle muss, die haben sie vorsichtshalber geschlossen, haben 300 Meter Beton eingepresst, anstatt oben einen Schieber zu machen. So wie die Schildbürger. Da habe ich gesagt, aufbohren. Und ein Langzeitversuch. Muss ja sicher sein, dass es geht. Ja, ja, so haben sie gesagt, naja, machen wir halt, wird eh nichts. Und der Langzeitversuch hat gesagt, das ist immer besser geworden, weil es durchspült wurde, das Ganze unten. Und dann, ja, es ist soweit. Ich werde mir was überlegen. Ich wollte eigentlich ein steirisches Bauerndorf anschließend an die Kärntner dort bauen. Und dann war es der Schicksalstag eigentlich. Ich war in Wien beim Hofrat Koschatzki. Und da war der Hundertwasser, der Clanfestel. Ich habe ihn nicht gekonnt, aber mir hat er fasziniert, so wie Künstler, viele Künstler zusammengehalten. Und da habe ich mir ein Herz genommen, bin zu ihm hin und habe gesagt, Meister, 100 Wasser, ja, wenn 100 Grad heißes Wasser, machen wir gemeinsam eine Therme. Da hat er mir uns gemacht. Da habe ich die ganzen Pläne weggeschmissen. Und das war zu meinem 50er. Gesagt, ja, und der hat ein Projekt gehabt, das er nie durchgesetzt hat, das war Hügelwiesenland vor Wien, also das war das Grundmodell. Ja, machen wir, ja, und dann ist es erst losgegangen, also in der Steiermark, also es geht nicht, dass der das macht. Ja, das Konkurrenz muss auch her, die Bohr, glaube ich, und die Universale eine Gegenkonkurrenz gemacht, aber das haben sie selber gesehen, dass das keinen Sinn hat, nicht? Weil ich bin Betreiber, ich bin Bauherr, ich finanziere selber. Was Besseres kann ein Land ja nicht passieren.
Aber es gab ja zwei Thermen in der Nachbarschaft, deswegen wollte man sie verhindern wieder.
Ja, ich verstehe ja das Land. Also, sie haben da zwei Thermen gehabt, die auch nicht besonders gehen, wenn man nicht noch eine dritte machen. Ne? Und da hat der Kreiner gesagt, ja, aber der muss das alles selber finanzieren. Ne? Wir zahlen nichts. Ne? Dann ist es halt passiert, dass wir den Auftrag gekriegt haben, mit allen Schwierigkeiten. Ja, und jetzt bin ich froh, dass ich das alles durchgestanden habe, weil es war eines der schwierigsten Sachen.
Wenn Sie aber beim Beginn damals gewusst haben, es gibt zwei Thermen in der Nähe, die auch nur so mittelmäßig laufen, warum haben Sie geglaubt, dass Ihre Therme dann erfolgreich wirtschaften kann?
Die anderen haben 40 Grad gehabt, die haben 100 Grad gehabt. Ich habe die Bade gekannt. Der Kriegseisen hat mich eingeladen, ich soll dort was machen. Und ich habe gesagt, nein, mit 40 Grad mache ich nichts, kriege ich überall.
Okay.
Brauche ich nicht nach Löpersdorf gehen.
Wenn man Ihnen so zuhört und auch Sie quasi jetzt hier im Büro das Gespräch führen, eine Frage, die mir jetzt schon am Herzen liegt oder auf der Zunge liegt, gehen Sie wirklich jetzt nach all diesen Erfolgen wirklich noch jeden Tag ins Büro?
Okay. Jeden Tag, ja.
Warum eigentlich?
Wieso? Weil ich möchte wissen, wie es meinen Kindern geht, ja, draußen. Und die warten darauf, dass ich komme, ja. Mit all meiner Erfahrung, ich greife in die Operative ja nicht ein, sondern ich bringe meine Erfahrungen ein, die ich habe, und die kommen, machen wir das so, und das ist, in der Zwischenzeit habe ich bei beide Betriebe, sowohl in Albanien als auch in Plumau, eine Mannschaft, die unschlagbar ist. Also das ist eine Mannschaft, die geht für mich durch dick und dünn, ja. Und ist sehr erfolgreich. Ja. Seid umsonst immer die Besten. Die können machen, was sie wollen. Wir sind einfach die Besten. Und es ist so, dass es jedes Mal auch Freude macht, wenn man die Zahlen sieht, jeden Tag. Sag mal, aha, es geht. Und auch wenn es einmal schlecht geht, greife ich auch ein und sage, jetzt müssen wir was anderes machen. Jetzt, die Zukunft schaut so aus. Und das sind, ja, muss man dazu sagen, es ist so, dass die Betriebe einzigartig sind. Also ich habe immer irgendwas gemacht, was die anderen nicht haben. Also in Albanien ist es der Platz. Ja, das ist so wie Kärntner Straßen gehoben in einen, mitten in der Stadt. Ja. Unvergleichlich, also der beste Platz bleibt auch, ist auch das erfolgreichste Hotel in Albanien. Also, und noch dazu schuldenfrei.
Ja.
Und nächstes Jahr ist Plumau auch, die letzte Rate ist Plumau auch schuldenfrei.
Wow.
Und das gibt Kraft wieder für Investitionen,
wow,
die kommen werden. Aber die Hauptinvestition, die jetzt in Plumau kommt, ist Pflege der Leute, die dort arbeiten. Ja.
Wow.
Das ist großartig, die Hauptinvestition, großartig, weil man sieht immer mehr, wir müssen für die Leute was tun. Also die Zeit der Ausbeutung ist vorbei. Die Leute überlegen sich, ja, warum soll ich im Fremdenverkehr bleiben? also Mitarbeiterpflege, ja, ist jetzt die Hauptstoßrichtung der frei werdenden Liquidität.
Ja. Wow. Jetzt sind Sie seit Jahrzehnten erfolgreicher Unternehmer. Gibt es sowas wie eine wichtigste Erkenntnis aus all der Zeit?
Erkenntnis ist immer die gleiche. Den Weg beginnen und beenden. Das Ziel nie aus Augen verlieren. Dann geht's auch.
Diese ganzen Projekte, die klangen für mich so immer auch, als hätten Sie alles immer gut durchdacht und kalkuliert und abgewogen. Gab es wirklich immer, was, wenn ich es ganz salopp frage, was war das Verrückteste, was Sie in all diesen Jahrzehnten gemacht haben als Unternehmer? Gab es so, was sagen, das war eigentlich so völlig verrückt, dass ich es begonnen habe?
Das ist ein Blumer. Ja. Aber wenn ich jetzt noch durchgehe, dann, wie habe ich denn das zusammengebracht? Aber das ist auch der gleichzeitig der Erfolg.
Ja, ich bin selbst begeistert.
Es ist nichts, was gleich ist. Es ist alles anders.
Ja. Wo ich mich die Ehre und die Möglichkeit hatte, Ihnen persönlich zu begegnen, also Sie auch zu erleben quasi. In Blumau habe ich Sie einmal kurz kennenlernen dürfen vor ein paar Jahren. Haben Sie für mich immer sehr glücklich und positiv gewirkt, auch in der Ausstrahlung. Gibt es eine persönliche Definition von Glück vom Herrn Rogner? Wie definieren Sie für sich persönlich Glück?
Glück ist wie ein Vogel. Ja? Das ist einmal da und einmal ist es weg. Das Wesentliche und das Wichtigste ist Zufriedenheit. Ja? Man muss zufrieden sein mit sich. Dann ist man auch glücklich. Ja? Das Glück ist ein Vogel, das fliegt weg. Kommt wieder vielleicht. Zufriedenheit ist das höchste Gut. Ja?
Jetzt haben wir sehr viel über eine einzigartige Erfolgsgeschichte der letzten 80 Jahre, Sie haben ja Geburtstag gefeiert jetzt im Mai,
ja.
Gehört, aus ärmsten Verhältnissen, gegen alle Widerstände, ein Paradeunternehmen aufgebaut mit so vielen Projekten, die man kennt, auch viele Menschen kennen, die vielleicht jetzt noch nicht Sie persönlich kennenlernen durften. Meine auch persönlich wichtigste Frage jetzt zum Schluss des Gesprächs, wenn in 100 Jahren von heute, ein junger Mensch fragt, wer war der Robert Rogner? Was hat ihn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
Er war ein philosophischer Unternehmer und hat zu Lebzeiten dafür sogar ein Denkmal von der Öffentlichkeit bekommen. Und das steht in Blumau.